Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag. Ihr hört Insert Moin, den täglichsten E3-Messe-Podcast der Welt. Mehr als eine Folge pro Tag. Natürlich ist E3 Ausnahmezustand. Deswegen setzen wir uns auch jetzt wieder zusammen, direkt nach der Ubisoft-Pressekonferenz. Guten Morgen, Daniel.
Morgen, hallo.
Ist ein bisschen gelogen, es ist nicht direkt nach der Ubisoft-Pressekonferenz, aber wir haben jetzt ein kleines Zeitfenster gefunden und wollen Ubisofts Pressekonferenz besprechen. Und sie fing spektakulär an, nämlich es war keine Aisha Taylor auf der Bühne wie die letzten Jahre, was ich sehr bedauert habe. Die Schauspielerin und Moderatorin hat es immer wunderbar charmant moderiert, fand ich, die letzten Jahre. Sondern diesmal kam Gilmore selber auf die Bühne und hat sich einen sehr prominenten Gast eingeladen, nämlich Miyamoto-san, also Shigeru Miyamoto von Nintendo kam auf die Bühne und die zwei Ikonen der Branche standen in einem sehr amüsanten Moment gemeinsam auf der Bühne, um ihr kooperatives Spiel zu zeigen.
Ja, wie heißt das nochmal? Mario and Rabbids plus Kingdom Battle.
Mario plus Rabbids Kingdom Battle.
Ja. Genau, also es treffen sich dort quasi die Rabbids-Universen, die Mario-Universen. Und wenn wir dann gleich zum Spiel noch ein bisschen kommen, hat es so ein bisschen so XCOM-Charakter vom Spiel her. Und ja, fand ich auch irgendwie sehr cool. War ein sehr, sehr, sehr sympathischer Moment, dass er dann kam. Und dann haben die beiden auch so ein bisschen rumgewitzt auf der Bühne und ein bisschen Blödsinn gemacht mit diesen Waffenreplika, die sie hatten. Und das war halt schon sehr witzig, weil du auch beiden angemerkt hast, dass sie relativ gut gelaunt sind, so weil sie gut drauf und haben sich da nichts geschissen. Und das war halt auch mal im Gegensatz zu dieser sonstigen Teleprompter-Wüste, die man halt sonst auf diesen PKs erlebt, ein sehr angenehmer Moment. Und die super Knüller-Knallbonbon war da natürlich der Creative Director, der im Publikum saß und geweint hat, weil irgendwie Miyamoto über sein Spiel spricht. Und das kam in dem Moment irgendwie einfach so krass menschlich und sympathisch rüber und auch so glaubwürdig, dass man da irgendwie gesagt hat, okay, das kann man nicht inszenieren. Also das passiert jetzt in dem Moment dann einfach so. Und das fand ich überhaupt sehr schön. Vielleicht kommen wir da später nochmal dazu, aber überhaupt war dieses Jahr bei Ubisoft viel weniger inszeniert, ist auch ein bisschen was schief gegangen, aber dadurch wirkt es auch irgendwie lockerer, finde ich.
Ja, es war auch diese awkward moments zwischen Miyamoto und Gilmore, die waren einerseits so ein bisschen unbeholfen, weil beide so keinen festgeschriebenen Text hatten und halt einfach auf der Bühne waren und so ein bisschen versucht haben, so diese lockere Smalltalk-Atmosphäre zu machen, aber man hat den beiden auch irgendwie diesen Respekt gegeneinander irgendwie angemerkt und diese Wertschätzung, und es war trotzdem menschlich und sympathisch, auch wenn da ehrlich gesagt nicht viel bei rüberkam, außer dass halt diese zwei Typen auf der Bühne stehen, die beide kein gutes Englisch können. Also wenn selbst die Rabbids besser Englisch sprechen als die zwei Macher, das hatte schon irgendwie den ganz eigenen Charme. Das hat man denen aber irgendwie auch so zugestanden, finde ich. Dieses leicht Unbeholfene und so sich ständig so zuzunicken und sich gegenseitig einfach cool finden. Das war schon sehr amüsant. Aber lass uns mal zum Spiel kommen. Mario und Rabbids Kingdom Battle entsteht bei Ubisoft Paris, also ein europäisches Spiel, erscheint exklusiv für Nintendo Switch, aber ist ein Ubisoft-Spiel unter der Führung von Ubisoft, aber eben halt mit der Erlaubnis, mit der Lizenz, die Mario-Charaktere zu verwenden und dann eben halt exklusiv für die Switch. Also eine sehr enge Kooperation, und wie du schon gesagt hast, ist es im Endeffekt ein buntes Nintendo XCOM. So kann man es eigentlich bezeichnen. Also die Mario-Charaktere, Peach, Luigi und Co. Treffen auf die Rabbids, beziehungsweise die Rabbids teleportieren sich in das Kingdom, Mushroom Kingdom von Peach, und gemeinsam versuchen sie dann die Welt zu retten, und spielerisch funktioniert das als Rundenstrategie. Also man steuert seine Truppen sozusagen Man hat gesehen, wie man so in so einer Überwelt rumläuft mit seinem Team, und wenn man dann eben auf Kämpfe trifft, dann wechselt der Screen in so eine isometrische Draufsicht mit diesen typischen Sachen, die man von Rundenstrategie kennt. Also du wählst deine Einheit aus, dann siehst du, wie weit ist dein Radius, wo kannst du hin, hast verschiedene Aktionspunkte. Man hat auch gesehen, wie Einheiten in Deckung gehen können, wie sie irgendwie Team-Moves ausführen können. Mario schleudert dann so einen Rabbit mit den Füßen irgendwie hinter eine Absperrung, und dort kann der Rabbit dann seinen Nahkampf-Move ausführen. Und großes Novum, das hat sich Nintendo ja noch nie so richtig getraut, Mario-Charaktere mit Waffen. Und das ist, glaube ich, auch nur möglich, weil das halt so ein Crossover-Spiel ist. Also man wird Schusswaffen haben, und deswegen auch dieser Vergleich zu XCOM, das war sehr, sehr XCOM-lastig alles.
Ja, und deswegen hat es mich auch ein bisschen kalt gelassen, weil ich mag jetzt weder XCOM noch besonders gern, und das Spiel war mir auch ein bisschen zu bunt, um es jetzt mich direkt anzusprechen. Also das heißt für mich jetzt nicht unbedingt was, aber ich sehe natürlich schon auch die krasse Branchenrelevanz, oder was das auch für eine Ehre im Grunde ja schon für Ubisoft ist, oder zeigt halt auch, wie anerkannt Ubisoft und was für einen Ruf in der Industrie genießen, weil wenn man nur ansatzweise eine Ahnung hat, wie restriktiv Nintendo mit seinen Marken umgeht und wie schwer das ist, also es ist ja nicht so, dass man einfach bei Nintendo anklopft und sagt, hey, wir wollen mal irgendwie so ein Spiel machen, können wir da mal Mario und Peach für lizenzieren, und dann sagen, ja klar, macht mal. Also da kannst du irgendwie, so schnell kannst du gar nicht Rechtsabteilung oder Anwälte sagen, wie du da Ärger mit Nintendo hast. Und
man konnte die Tränen gut verstehen. Ja. Die Tränen von diesem Creative Director hat man voll nachvollziehen können. Ja.
Also, dass Nintendo das wirklich erlaubt, dass Ubisoft ein Spiel mit denen machen darf, eben gerade weil du auch ja schon gesagt hast, Waffen, Mario hat eine Waffe in der Hand, eigentlich ja eher undenkbar bei Nintendo. Und deswegen, also aus Branchensicht fand ich es total interessant, wirklich faszinierend auch, dass die sowas machen dürfen. Spielerisch war es jetzt für mich jetzt nicht der große Knüller.
Also für mich spielerisch bis dato, also nicht bis dato, sondern bis zu dem Punkt war das mein Spiel der Messe. Also XCOM, Mario und Rabbids in einem Hammer. Also ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel. Sah auch spielerisch total cool aus und genau mein Ding. Also freue ich mich sehr.
Also ich vielleicht... Also wenn sie Tom Clancy's Mario and Rabbids davor schreiben würden und die Waffen noch ein bisschen brauner und alles ein bisschen gesättigter wäre, dann würde ich mir das vielleicht anschauen.
Genau, dann ging es direkt weiter. Wie wir ja schon vermutet hatten, sollte Assassin's Creed Origins ein großes Thema sein. Ich war dann aber auf einmal überrascht. Da kam dann ja schon jemand auf die Bühne und hat gesagt, endlich kann ich irgendwie drüber reden. Und dann hat er es aber gar nicht gemacht. Das Einzige, was dann Ubisoft gesagt hat, zu sagen, hier guckt mal, da hinten sitzen drei Leute im Backstage und die spielen es jetzt gleich eine halbe Stunde und wir filmen jetzt mal den Monitor ab, um euch das schmackhaft zu machen, nach der Präsentation nochmal weiter zu gucken, weil dann zeigen wir 30 Minuten neues Gameplay. Fand ich für so einen wichtigen Titel nach dieser lang angekündigten Pause, fand ich das relativ enttäuschend, ehrlich gesagt, dass Ubisoft nicht da mehr drauf eingegangen ist, was ist denn jetzt das Besondere von Assassin's Creed Origins, was macht das denn jetzt aus, was hat die Pause gerechtfertigt, weil man musste sich das dann nach und nach selber erstmal so zusammensuchen, was sich alles geändert hat bei Assassin's Creed Origins, und da hat sich ja einiges getan. Also fand ich irgendwie seltsam, diese Art der Präsentation.
Meine Vermutung ist jetzt, dass sie halt einfach gesagt haben, naja, wir haben doch vorher alles bei Microsoft auf der PK gezeigt, warum sollen wir jetzt das Gleiche nochmal zeigen, und wir zeigen halt einen Trailer und das bisschen, was dann noch offen geblieben ist ungefähr. Also die Leute, die sich dann immer noch für mehr interessieren, die können sich dann ja nach dann dieses Gameplay-Livestream anschauen. Also das hat mich jetzt tatsächlich nicht so gestört. Was ich aber erst, ich weiß nicht, ob es bei Microsoft auch schon genannt wurde, aber was ich dann wirklich erst auch da mitbekommen habe, ist, dass es halt von Ubisoft Montreal wiederentwickelt wird. Und Black Flag war tatsächlich das letzte Assassin's Creed, was die gemacht haben. Und das fand ich schon... Das hat mich sehr positiv gestimmt, weil Black Flag für mich immer noch rückblickend wahrscheinlich das beste Assassin's Creed war. Und deswegen war ich da sehr positiv gestimmt, dass die das machen. Und muss auch sagen, alles, was ich bisher gesehen habe, also gut, ich ist ja jetzt ein offenes Geheimnis, dass ich eigentlich immer ein ganz großer Fan der Serie war. Und ich fand das schon alles cool mit dem Ägypten und mit dem irgendwie dann in der Wüste rumreiten. Und also ich habe
ja, das Setting macht mich auch an. was mich jetzt interessieren würde, wie du als Assassin's Creed Fan da auch zustehst zu diesen Neuerungen. Also es erinnert ja eigentlich jetzt deutlich mehr an klassische Rollenspiele, hat ganz viele Elemente, die auch The Witcher oder sowas ausgemacht haben. Also was ganz, ganz neu dazukommt, ist Loot. Es wird Waffen geben, die irgendwie selten sind. Das, man hat gesehen, wie er irgendwie einen Legendary Bogen findet zum Beispiel. Es wird ein Experience-System geben, also für jeden blöden Hasen, den du tötest, kriegst du irgendwie Erfahrungspunkte und steigst dann in so einem Level-Tree auf, also auch eher untypisch für Assassin's Creed. Und es wird eine Open World geben, also es ist nicht mehr so städtefokussiert, was man ja bei einem Ägypten-Setting auch einigermaßen nachvollziehen kann. Das spielt ja zu der Zeit, wo eben auch sehr viel, sehr viel Wüste und sehr viel Weite ist und man wird am Nil dann wahrscheinlich da auch lang reiten und schwimmen und so weiter. Das heißt, so diese großen Städtespiele passt da ja nicht rein in das Setting. Ist das für dich jetzt noch okay? Freust du dich auf diese Änderungen oder ist das eher, braucht's eigentlich nicht in einem Assassin's Creed?
Nee, weil ich habe ja schon auch bei den letzten dann gesagt, dass dieses Stadtsetting so langsam, aber sicher doch auch so ein bisschen ausgelutscht ist. Ne? Also Paris und London war cool, aber man hat dann halt auch schon auch gemerkt, dass das langsam dann auch mal reicht. Also ob man dann jetzt vielleicht nochmal eine Stadt so schnell wieder braucht, hat man ja damals dann schon bei dem Unity und jetzt bin ich wieder blank, wie ist das danach? Syndicate, genau. Und ich finde aber, in dem Gameplay-Teil hat man dann irgendwie auch gesehen, dass die Gegner Level haben. Und sie haben dann gesagt, ja, es wird dann halt so Bereiche geben, wie man das halt aus einem Rollenspiel auch kennt. Da bist du halt einfach noch underleveled. Da kannst du halt noch nichts machen gegen die Gegner. Und das ist schon so eine Sache, die ich eigentlich sehr begrüße, weil ich schon auch in den alten Spielen halt immer gemerkt habe, dass das Kampfsystem dann im Grunde doch immer nur auf Counter-Moves bestanden hat. Also das heißt, selbst wenn da dann irgendwie 10 Leute angekommen sind, hast du halt dann irgendwie gewartet, bis die der Reihe nach einfach alle angegriffen haben und dann hast du halt deinen Konter gesetzt oder war es immer ein One-Hit-Kill. Deswegen begrüße ich diese Tatsache, dass man da halt auch wirklich dann abwägen muss. Ah, lohnt sich das, weil da sind jetzt irgendwie zwei so 15er Wachen und da bin ich mit meinem Level 10 vielleicht doch noch irgendwie zu noobig. Also sowas, um dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen mehr spielerischen Reiz und ein bisschen mehr forderndes Kampfsystem einzuhauchen, begrüße ich tatsächlich dann sehr.
Ja, beim Kampfsystem bin ich ganz bei dir. Bei dem Loot weiß ich nicht, ob man das da wirklich braucht bei einem Assassin's Creed, aber ja, das wird man dann sehen, wenn es dann soweit ist. Also es wird sich auf jeden Fall deutlich ändern. Es ist nicht so, dass sie nichts mit der Pause gemacht hätten. Also man hat, glaube ich, schon gesehen und gemerkt, jetzt auch, was gezeigt wurde, dass sie schon nochmal alle Systeme, die Assassin's Creed ausgemacht haben, grundsätzlich hinterfragt und verändert haben.
Ja, aber ich glaube tatsächlich auch, dass man sich als Serienkenner da sofort zurechtfindet. Also ich habe viele bekannte Elemente gesehen, wie dass der dann irgendwie in so einem hüfthohen Grasding in Deckung geht und wie die Gegner markiert sind. Und also ich glaube, das wird schon noch ein klassisches, in Anführungsstrichen, Assassin's Creed halt mit ein bisschen verfeinertem Gameplay. Und das finde ich als quasi grundsätzliche Mischung überhaupt nicht verkehrt.
Da du ja gerade Black Flag angesprochen hast, guter Punkt, da kommen wir doch dann direkt wahrscheinlich, vermute ich mal, zu deinem Highlight der Präsentation. Ubisoft Singapur hat das beste Feature aus Black Flag sich geschnappt und hat überlegt, da könnten wir doch eigentlich ein komplettes Spiel draus machen aus den Wasserkämpfen und diesem Piraten-Setting. Und genau das wird jetzt auch gemacht. Ubisoft hat Skull and Bones angekündigt, ein Piraten-Multiplayer PvP-Gedöns, was zusammen in Zusammenarbeit mit dem neuen Blue Byte Studio entsteht. Und ich habe nur gedacht, armes Microsoft, armes Rare, das sah schon deutlich besser aus als Sea of Thieves, aber spielerisch sehr, sehr, sehr nah dran da, oder?
Ja, da wurde dann ja im Nachhinein drüber gestritten, ob das jetzt nah dran ist oder nicht, weil viele haben dann im Nachhinein gesagt, das ist ja nur PvP und man ist ja nur auf den Schiffen und man steuert ja dann im Prinzip nur ein Schiff. Da fand ich dann halt die Rare-Interpretation des Piraten-Settings mit, dass man da halt auch rumlaufen kann und andere Charaktere trifft und dann auf andere Schiffe rübergeht, fand ich da deutlich cooler. Zu dem ganzen Ubisoft-Singapur-Ding, die haben ja ursprünglich auch das Seefahren für den Teil 3 schon entwickelt. Also das war von vornherein Ubisoft Singapur-Nummer. Ich weiß das deswegen so genau, weil ich schon mal bei denen in Singapur im Studio war. Und die haben diesen ganzen Teil, also dieses Segeln und Seeschlachten war schon immer eine Ubisoft Singapur-Nummer, die dann halt nur langsam dann irgendwie in die Marke immer mehr eingezogen wurde. Und Black Flag war dann halt wirklich, dass die gesagt haben, hey, das hat doch in Teil 3 schon eigentlich Spaß gemacht, auf See zu fahren. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen mehr ausbauen. Und falls du dich erinnerst, also wieder ein Beispiel dafür, dass Ubisoft halt wirklich diesen Cast hört, weil ich sag doch schon seit Jahren, hey, mach doch endlich mal aus dem Black Flag eine eigene Serie. Das ist doch, jeder will so ein Piratenspiel haben. Und als da dieses Skull and Bones angekündigt wurde, war ich sofort so, yes, das predige ich doch seit Jahren, dass man aus Black Flag eigentlich halt mal eine eigene Marke machen sollen. Und diese Auskopplung des Segelteils hat mich dann doch sehr gefreut. Aber als sie dann erstmal nur den PvP gezeigt haben, habe ich dann schon auch gedacht, na ja, ich hoffe, dass es aber auch Singleplayer gibt. Also beziehungsweise ich habe gar nichts gegen so eine offene Welt, wo man halt auch mal dann menschliche Gegner trifft. Und wenn du halt gerade irgendwie voll mit Plunder bist und dann irgendwo langsegelst und dann kommt halt der Manu wieder mit seinem mit Echtgeld gekauften fetten Ship of the Line Ship und dann kommt er wieder, macht mich platt und nimmt mir den ganzen Plunder weg, wie er es halt immer macht, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen. Also wenn man da durchaus dann auf echte Spieler trifft, dann finde ich das absolut okay, aber ich hätte es schon ganz gerne, dass da halt auch irgendwie so eine eigene Singleplayer-Komponente drin ist, weil nur so ja, PvP-Schlachten
also auf so wie ich verstanden. So wie ich es verstanden habe, wirst du schon alleine spielen können, sprich, dass du alleine so ein Schiff managst, aber es wird immer Shared World sein, also dass du, wie gesagt, halt auf andere triffst, aber so eine, dass jetzt da wirklich eine Singleplayer-Kampagne existiert, wie eben Black Flag es war, sowas wird es meiner Meinung nach nicht geben, so wie ich es verstanden habe, sondern es wird schon immer Shared World online sein, aber du kannst es auch alleine spielen oder eben halt als Crew mit mehreren Menschen. Aber ich glaube, da ist auch der größte Unterschied zu den Sea of Thieves. Das sollte jetzt gar nicht zu negativ klingen. Ich glaube nämlich, dass Rare dieses Gemeinschaftsgefühl besser einfangen können wird, wie du schon gesagt hast, weil jeder sich als Teil der Crew fühlt und von Bord geht und dann auch die Schätze irgendwie in der Bar und sowas und dann fängt einer an, Musik zu spielen. Also ich glaube, so dieses Piratenfeeling kommt bei Rare auch durch den Grafikstil irgendwie ganz cool rüber, so dieses Gemeinschaftsding. Und Skull and Bones sah aber dagegen grafisch auch einfach sehr, sehr geil aus. Also die Wassereffekte und diese Schiffe und bin mal gespannt, wo da wirklich dann so der spielerische Unterschied liegt, ob man das dann alleine auch gut spielen können wird, wenn man so ein ganzes Schiff steuert, wie es bei Black Flag ist, oder ob man halt auch einfach diese Mitspieler braucht, die dann die Kanonen steuern, während der andere sich um die Segel kümmert und so weiter. Mal gucken.
Aber auf jeden Fall, bei Skull and Bones, es gibt Shanties und wenn das kein Argument ist, sich das Spiel anzuschauen, dann weiß ich auch nicht. Da bin ich nämlich auch sofort jubelnd im Wohnzimmer gestanden, als ich gehört habe, dass es Shanties gibt. Das fand ich schon sehr cool.
Gut, The Crew 2 war im Vorfeld schon angekündigt, dass es kommt, war in dem Finanzbericht schon erwähnt, dass sie daran arbeiten. Jetzt hat man erstes Material gesehen und hat mit dem ersten Crew gar nicht mehr so viel zu tun. Also The Crew 1 war ja ein reines Autorennspiel, wo du halt durch ganz USA fahren kannst. Und The Crew 2 legt sich selbst die Messlatte jetzt relativ hoch, spielt zwar auch wieder in den USA, aber hat ist nicht mehr so Need for Speed reiner Autofokus oder eben mit Rädern, sondern es gab Luftrennen, es gibt Wasserbootkämpfe, verschiedene Flugzeuge, dann auch so diese Luftkissenboote, die dann durch Sümpfe brettern, also alles, was man irgendwie benutzen kann, um Wettrennen zu machen, soll in The Crew 2 irgendwie steuerbar und fliegbar und bewegbar sein. Fand ich sehr mutig, ehrlich gesagt, sich so viele fahrbare Dinge auszusuchen, weil die müssen ja alle irgendwie auch sich gut steuern und gut spielbar sein. Also so, ich habe ein bisschen die Sorge, dass sie vielleicht, dass man so ein bisschen so Abstriche macht und sich das alles nicht so hundertprozentig super anfühlt, einfach nur, weil man halt viel haben will. Weißt du, was ich meine?
Ja. Master of None heißt es. Also dieses kannst halt alles so ein bisschen, aber nichts gescheit so ungefähr. Und das habe ich tatsächlich auch bei diesem Spiel mir da gedacht, weil ich gedacht, also es fehlen ja eigentlich nur noch Fahrräder oder irgendwie sowas. Also das einzige, Pferde. Ja, oder Pferde. Also es war wirklich einfach alles drin, was sich irgendwie von A nach B bewegen kann. Ja. Und dann hast du auch dann gesehen, dass sie dann halt diese Social Media Komponente, also es schaut dann halt wieder aus wie so ein Red Bull Werbespiel und du musst dann halt Fans sammeln und wahrscheinlich läuft es halt dann wieder drauf hinaus wie bei Forza Horizon, dass du halt dann irgendwie mehr Fans sammelst, dann schaltest du neue Rennen frei und wenn du die dann freigeschaltet hast, dann kannst du damit wieder deinen Fan-Multiplikator in die Höhe treiben und
oder lädst so coole Videos hoch, die dann geshared werden, auch im echten Social Media und solche Geschichten. Sowas hat man da irgendwie angedeutet gesehen, ja.
Ja, also sah schon sehr cool aus, hat vielleicht auch nicht unbedingt aber dazu beigetragen, dass der Präsentator, also der Game Director war das, glaube ich, also gefühlt fast selber dabei eingeschlafen ist. Ja. Also es gab da einen witzigen Tweet von Cassie Rai, der dann irgendwie gesagt hat, der Typ eignet sich doch tatsächlich besser, um so Yoga-Entspannungstapes vorzulesen und nicht um ein High-Octane-Action-Game anzukündigen. Aber also der war wirklich, also da kam die Kombination aus, der war eh sehr ruhig und tiefenentspannt und hat dann noch in so einem ganz ruhigen Französisch dieses Englisch da, also mit französischem Akzent dieses Englisch da vorgelesen. Und ich weiß gar nicht, wie die, so Teleprompter, kann man da den Speed einstellen oder wie läuft das? Ja,
genau. Sonst wäre er, glaube ich, hinten dran runtergefallen vom Teleprompter.
Ja, ja. Also das hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ich jetzt so, wow, krass, Action, Adrenalin war, sondern das war wirklich fast ein bisschen zu beruhigend. Aber ich weiß nicht, also du fandst doch The Crew 1 eigentlich von der Idee her ganz cool, oder?
Ja, das hat total Spaß gemacht. Also es ist jetzt nicht das allerbeste Spiel, aber es war insgesamt, war das schon sehr lustig. Also es war sehr abwechslungsreich durch die verschiedenen Landschaften und durch dieses Miniatur-USA zu fahren, war schon sehr cool. Und so für, als Arcade-Racer hat das sehr viel Spaß gemacht. Was halt nicht so ganz aufgegangen ist, war dieser Plan, dass es eben so ein Shared World auch ist. Also mit den anderen Fahrern hatte man dann doch relativ wenig Kontakt, weil es halt nicht komplett alle Spieler auf einem Server waren und die Level dann dafür doch zu weitläufig waren. Also die Idee ist nicht so ganz aufgegangen, so mit, dass es so Clans geben wird und so weiter. Es war zwar alles im Spiel drin, aber hat irgendwie keine große Rolle gespielt. Ich habe halt die Kampagne dann von East Coast zu West Coast gespielt, paar coole Rennen gefahren. War schon okay, aber The Crew 2 jetzt, bin mal gespannt. Also könnte schon durchaus funktionieren, wenn die einzelnen Events Spaß machen. Es ist halt so ein bisschen wie Steep, gell? Also Steep war ja auch so, wir machen eine Schnee-Winterlandschaft und dann machst du halt deinen Wintersport und kannst halt frei rumfahren, wenn du Bock hast, oder machst ein paar Rennen. So dieses Konzept jetzt mit allen anderen Sachen, die man irgendwie bewegen kann, könnte durchaus funktionieren. Ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, halt ein sehr ehrgeiziges Ziel, aber dafür ist die E3 ja auch da, um einfach mal hier Präsenz zu zeigen und zu sagen, das haben wir vor, das machen wir. Wie das Spiel dann nachher fertig aussieht, werden wir dann früher oder später erleben. Steep habe ich gerade schon angesprochen, da gab es auch einen kleinen DLC, die Road to Olympics. Also Steep, dieses Winterspiel, wird erweitert durch eine offizielle Lizenz der 2018er Winterspiele in Südkorea. Mhm. Und das heißt, du wirst dann halt dort Berge finden, die dann eben auch diese Wettkampf, also die echten Wettkämpfe wie Slalom und Downhill, also alles, was halt bei Olympia Wintersport zu finden ist, jetzt mal abgesehen von so Eiskunstlauf oder solchen Geschichten, also halt alles, was mit Skiern oder Snowboards zu tun hat, wird man dann da ins Steep spielen können.
Und ja, und auch keine Mannschaftssportarten, also wer jetzt irgendwie Eishockey oder sowas Eishockey erwartet. Ja, finde ich eigentlich eine ganz coole, logische Erweiterung und auch eigentlich ganz clever, weil diese Winter- oder diese Olympiaspiele, die gehen ja irgendwie immer. Also das macht ja Sega irgendwie, die hauen jedes Jahr irgend so ein Mario und Sega bei den Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Ding raus. Mhm. Oder nicht jedes Jahr, sondern halt logischerweise alle 4 Jahre. Nee, alle 2 Jahre, oder? Das ist immer alle.
Ja, alle 4 Jahre. Ist Winter natürlich, aber alle 2, weil ja dann die Sommerspiele auch von Sonic begleitet werden.
Genau. Ja. Also im Grunde hauen sie alle 2 Jahre ein Spiel raus. Also immer abwechselnd Winter und Sommer, so jetzt haben wir es.
Und die Physik ist in Steep ja auch so geil mit der Schneephysik, dass es eigentlich auch gefehlt hat. Also dann da so wirklich so ein paar Wettkämpfe reinzumachen, die dann in diesem Always-On-Prinzip auch eine Highscore-Jagd entwickeln könnten. Also man könnte ja quasi dann auch als Ubisoft ausrufen, wir machen jetzt parallel zu den echten Wettkämpfen auch immer ein Event im Spiel und halt, du kannst dann halt virtuell Beste werden und die Goldmedaille gewinnen. Und da gehe ich mal schwer von aus, dass dann solche Sachen irgendwie auch stattfinden im Spiel, weil so Events haben sie bis jetzt auch schon ein paar Mal gemacht.
Ein Satz, von dem, glaube ich, auch meine Lehrer im Grundkurs nie gedacht hätten, dass ich ihnen sagen würde, die Physik ist so geil. Ja. Gut, apropos schlechte Witze, South Park Fractured Butthole, kommt das denn überhaupt noch mal raus, Manu? Oder wird das einfach immer wieder als witziger Gag auf jeder PK gezeigt und dann freuen sich alle, wie witzig das ist und dann wird es doch wieder irgendwie verschoben?
Ja, das soll jetzt mal endlich rauskommen. Also ich kann diese Trailer jetzt langsam nicht mehr sehen, weil ich es einfach spielen will. Ich liebe den ersten South Park, das erste Rollenspiel von South Park. Und der zweite sieht nach wie vor gut aus, aber ich will es halt endlich haben jetzt. Also noch ein neuer Trailer und hier noch ein neuer Trailer hat mich jetzt, brauchen wir glaube ich nicht groß drüber reden, weil es hat sich jetzt auch nichts verändert. Es wurde kein neuer Release-Termin, keine neuen Features vorgestellt. Einfach nur so Präsenz gezeigt. Ja, es kommt wirklich dieses Jahr. Aber es wurde ein Spin-off angekündigt, neben dem Rollenspiel wird es ein South Park Phone Destroyer, ein Free-to-Play-Spiel geben, was so ein bisschen Sammelkartenprinzip und PvP für Android und iOS dann bringen wird. Wahrscheinlich so als Cross-Promotion zum Rollenspiel. Sah witzig aus, aber auch jetzt nicht irgendwie bahnbrechend.
Nee, aber dass so Karten-Trading-Games funktionieren, das ist ja hinlänglich bewiesen. Deswegen würde ich das gar nicht unbedingt nur als Promotion sehen, sondern glaube, das kann auch für sich einfach funktionieren.
Ich meinte Promotion im Sinne von, wenn man jetzt dann die Aufmerksamkeit kriegt, weil überall Werbung für South Park ist und überall die Spiele dann im Laden stehen, dass man dann dazu parallel auch dieses Phone Destroyer rausbringt, macht ja absolut Sinn. Ja.
Und so wie ich South Park kenne, werden sie das Spiel dann auch tatsächlich im Hauptspiel verarschen und halt sagen, ja, das ist ein scheiß Mobile-Game und da werden doch nur die Kids abgezockt und so. Also andersrum formuliert, ich wäre sogar massiv enttäuscht, wenn sie das nicht machen würden in Fractured Butthole, dass sie quasi ihr eigenes Mobile-Game noch mit durch den Kakao ziehen. Ja. Gut, ein Spiel, zu dem ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Spiel ist, eine VR-Experience, zu der ich, glaube ich, sehr viele Worte verlieren würde, aber mehr als, what the fuck, was ist denn das, kann ich dazu leider überhaupt nicht sagen. Man hat offenbar mit der Produktionsfirma von Elijah Wood ein VR Experiment, Experience, Erlebnis, was weiß ich was, erdacht, das sich Transference nennt, aber aus dem Trailer ist man überhaupt nicht schlau geworden, was das eigentlich sein soll.
Nee, überhaupt nicht, aber ich bin total heiß drauf. Man weiß überhaupt nicht, was das werden wird. Transference heißt das, hast du gerade schon gesagt? Ich weiß gar nicht. Mhm. Und ich habe es nicht genau verstanden, also es war so Meta auch. Also man sieht Elijah Wood, wie er mit seiner echten Firma spricht, aber er war auch gleichzeitig irgendwie in einer Rolle und er redet von irgendwelchen Experimenten, die 2008 gemacht wurden und keine Ahnung. Und Ubisoft wurde auch erwähnt, aber man hatte gleichzeitig das Gefühl, ist es jetzt schon das Spiel, die Forscher, die da rumlaufen? Also ist halt so dieses Hashtag Mindfuck irgendwie. Also es wird wahrscheinlich so ein VR-Erlebnis, wo du Inception-mäßig wahrscheinlich irgendwie selber da nicht so genau weiß, bin ich jetzt Versuchskaninchen oder bin ich hier noch Spieler? Bin ich in VR? Sowas stelle ich mir darunter vor, ehrlich gesagt.
Es war aber echt Filmsequenz. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass Elijah Wood irgendwie digitalisiert wurde und mit dir gesprochen hat, sondern es war im Grunde erstmal wie ein Film, aber beziehungsweise es war halt wie so ein Making-of. Ne? Die saßen da am Tisch und haben dann erzählt, ja, wir haben da mit unserer Firma, die wir 2008 gegründet haben, irgendwie gemerkt, dass VR was Geiles ist. Und dann haben wir festgestellt, die bei Ubisoft haben auch was Geiles gemacht. Und da hat man irgendwie erstmal gedacht, das wäre halt so ein Making-of-Trailer. Und dann ging der aber direkt irgendwie über. Und dann fing auf einmal der Bildschirm so das Flackern an. Und es wurden so komische Fragmente sichtbar. Also es war irgendwie überhaupt nicht klar, was das eigentlich werden soll. Aber da muss man sich, glaube ich, jetzt
einfach. Ich glaube, in einem Satz zusammengefasst ist es wahrscheinlich irgendwie so ein interaktiver Film, mehr oder weniger, der halt mit VR und Schauspielern arbeitet. Wobei ich da echt gespannt bin, weil VR und Film immer ein bisschen schwierig ist. Also du hast ja dann diese räumliche Wirkung nicht. Also wenn du ein VR-3D-Polygonmodell vor dir hast, dann kannst du ja auch um das Modell irgendwie rumgucken, wenn Elijah Wood jetzt gerendert wäre. Wenn es aber eine Filmsequenz ist, dann hast du ja diesen 3D-Effekt nicht. Also hast du ja immer so das Gefühl, du guckst ja trotzdem auf einen Monitor, auf eine Leinwand, auf irgendwas Flaches. Ja, das heißt, du kannst dich nicht bewegen im Raum, um dahinter zu gucken, was hinter ihm ist zum Beispiel. Bin mal gespannt, wie sie das lösen werden.
Ja, stimmt, habe ich mir jetzt noch gar nicht überlegt, aber na gut, wir werden sehen. Spätestens nächstes Jahr auf der E3, glaube ich, sieht man da wahrscheinlich dann mehr von. Eine Sache der Vollständigkeit aber erwähnt, natürlich kommt ein Just Dance 2018, das muss ja sein, ist ja mittlerweile schon ein Running Gag. Ich fand es diesmal ganz witzig, dass sie es fast so gemacht haben wie, ach, wir nutzen einfach mal die Umbaupause und dann tanzen halt ein paar Leute auf der Bühne, dann war da so ein Pop-Sternchen, ich kannte die nicht, aber okay, vielleicht muss man die auch gar nicht kennen, aber auf jeden Fall hat die dann kurz einen Song gesungen und es war dann halt eher so kurz Intermission und natürlich dann der Klassiker, der Running Gag, dass alle dann auf Twitter geschrieben haben, so, ach, jetzt kommt Just Dance, da kann ich mal schnell aufs Klo gehen. Also so
oder Bier holen oder
irgendwas. Ja, genau, die Halbzeitshow, wie beim Super Bowl, da kommt dann halt irgendein Popstar, singt kurz was, aber eigentlich interessiert es keinen, weil man geht dann halt aufs Klo. Also es wurde nicht so schlimm gepfiffen wie bei Helene Fischer beim DFB-Pokalfinale. Leute haben das relativ stoisch über sich ergehen lassen, aber gut, Just Dance 2018 auch wichtig. Und tatsächlich muss man halt auch mal zur Verteidigung von Ubisoft sagen, gar nicht so unerfolgreich. Also das wird halt bei uns in unserer Filterbubble im Hardcore-krassen Gamer-Zeugs wird das halt immer so abgetan als neues Just Dance. Aber wenn man sich mal die Bilanzzahlen von Ubisoft genauer anschaut, dann ist das mit einer der erfolgreichsten Titel. Also das
geht. Es ist ja auch kein schlechtes Spiel. Also jeder, der das mal gespielt hat, der kann ja auch bestätigen, dass es durchaus Spaß macht, wenn man sich darauf einlässt. Das ist ja jetzt nicht so, als wäre das irgendwie Shovelware oder so. Die sind hochwertig produziert, haben hochwertige Lizenzen, tolle Musikstücke für jeden Geschmack. Also wer irgendwie Bock auf sowas hat, die sind cool, die Spiele. Also kann man wenig dagegen sagen, außer dass es halt jetzt nicht irgendwie groß Neuheiten da gibt. So eine Neuigkeit wie, man kann es jetzt auch mit dem iPhone steuern, wie es die letzten Jahre mal war, das gab es jetzt dieses Jahr eben nicht.
Gut, ich weiß aber schon auf jeden Fall wieder meine Peinlichkeit der Gamescom, weil Ubisoft PR-Abteilung macht sich jedes Jahr einen Spaß draus, mir da auf jeden Fall einen Termin zu geben und Problem ist, dass das dann immer so Mitmach-Sessions sind. Also da sind dann immer nur so irgendwie 3-4 Leute da. Sonst ist es öfter so bei Ubisoft, dass man halt auch mal irgendwie so mit mehr Leuten dann im Raum sitzt, weil man halt nur ein Spiel gezeigt bekommt. Und da ist es dann aber halt so, es sind ja wirklich immer nur 4 Leute in einem Slot drin und da müssen dann immer alle mitmachen. Da hat man immer leider gar keine Chance, weil da kriegt man immer gleich so, ja, hier sind eure Handys und was wollt ihr denn machen? Eher was Rockiges oder eher was Dings? Und dann geht's los. Und um die Blamage mal komplett zu machen, haben sie halt auch immer so 2 mega gut aussehende, komplett durchtrainierte Tänzer, die dann irgendwie im hautengen Anzug irgendwie vor dir tanzen, damit du auch, selbst wenn du es einigermaßen kannst, trotzdem einfach scheiße aussiehst. Also, wenn ich da vielleicht mal einen Tipp an Ubisoft loswerden kann, stellt doch da einfach mal Leute hin, die es überhaupt nicht können, weil dann sieht man halt irgendwie immer als dicker, verschwitzter Journalist daneben steht und versucht so ein bisschen rumzuhopfen, nicht ganz so peinlich aus.
Ich bin ja dafür, dass Jan Wallender nächstes Jahr einfach nur tanzt auf der Gamescom, auf der
Bühne. Ja, das wäre ich auf jeden Fall. Da könnte mal eine Petition für kommen, nicht immer irgendwie wegen, macht mal Far Cry, nicht so, dass die amerikanischen Patrioten die Bösen sind, sondern halt sowas. Da sind wir aber gleich bei Far Cry, ne? War ja auch im Vorfeld schon bekannt, dass es eben jetzt mit so einem Hillybilly-Setting, nenne ich es jetzt mal, kommt. Also sprich, man ist jetzt so im American Heartland. Ich habe mir da anfangs gedacht, wie will man das denn irgendwie mit dem Gameplay in Einklang bringen? Das ist doch irgendwie dann schon ein bisschen komisch, wenn da quasi bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen und du da irgendwie reihenweise Leute wegmetzelst. Klar, es sind die USA, aber ganz so schlimm ist es dann halt da auch noch nicht im Mittleren Westen. Und das haben sie jetzt gestern aber so ein bisschen erklärt, dass sie halt gesagt haben, naja, nach dem Motto, da hat halt so eine rechte Bande mehr oder weniger die Macht übernommen und die Zivilgesellschaft abgeschafft und der Staat traut sich da auch gar nicht mehr rein. Also es gibt keine irgendwie Polizei oder sonstige Kontrollen mehr. Es wurde halt de facto einfach eine Mauer drumherum gemacht, wo keiner rein oder rauskommt. Also keine echte Mauer, also es wurde halt einfach abgesperrtes Gebiet und sich selbst überlassen. Und deswegen regiert da halt jetzt quasi das Martial Law, das Recht des Stärkeren. Ja, ist ein bisschen hingebogen, aber... Ja. Gut, wenn es dem...
Naja, aber als Dystopie ja durchaus erzählbar, ehrlich gesagt. Also ist jetzt ja aktuell, da wird sich Ubisoft auch denken, meine Fresse, wir hätten ja nicht gedacht, als wir Far Cry 5 angefangen haben zu entwickeln, dass sich die Situation so schnell zuspitzt nach der Wahl von Trump und irgendwie auch diese Alt-Right-Bewegung so an Fahrt gewinnt, dass das einigermaßen sogar plausibel werden könnte, was wir hier zeigen. Das ist mal wieder so ein typischer Ubisoft-Volltreffer. Gell? Genauso wie bei Watch Dogs irgendwie dieser Überwachungsstaat vor der ganzen Snowden-Geschichte und so ja irgendwie auch platziert wurde und dann damit irgendwie Relevanz gewonnen hat. Also da hat Ubisoft immer ein glückliches Händchen, ehrlich gesagt, für solche Themen. Weil das kann mir keiner erzählen oder braucht auch keiner glauben, dass sie erst nach Trump dieses Thema gesetzt haben. Also dafür ist ein Spiel viel zu lange in der Entwicklung. Das war einfach Zufall. Oder gutes Händchen, guten Riecher für solche Themen, die in der Zukunft Relevanz haben könnten.
Also es ist auf jeden Fall am Puls der Zeit. Das kann ich dem Spiel überhaupt nicht vorwerfen. Und man hat dann auch ein bisschen Gameplay gesehen. Das war größtenteils Far Cry, wie man es kennt und mag. Oder nicht mag, aber wie ich es mag. Was ich aber cool fand, war, dass man da eine Koop-Kameradin gesehen hat, nämlich eine Sniper, die offenbar Befehle entgegennehmen kann. Also im Gameplay war es dann wirklich so, dass sie dann gefragt hat, wo willst du mich haben? Und dann hat der Spieler eben da oben auf dem Water Tower markiert. Und dann ist sie da rauf und hat halt dann für dich die Gegner ausgeschaltet. Und das ist so ein bisschen wie Quiet, glaube ich. Also zumindest sah es so aus. Weiß jetzt noch nicht, wie es im finalen Spiel ist, aber ich glaube, die grundsätzliche Idee ist halt so, dass man wie bei Metal Gear Solid 5 halt Quiet irgendwo hat und der dann halt sagen kann, hier, bitte schieß auf den Gegner, die dir halt einfach so ein bisschen den Rücken frei hält. Fand ich eine coole Idee. Richtig cool fand ich es dann aber, als ich dann gesehen habe, es gibt auch noch einen Hund, den man befehlen kann. Ja, geil. Und es gibt noch einen Buschpiloten, den man befehlen kann, der dann so Bomben für dich abwirft und so. Das fand ich richtig geil. Also allein der Hund, weil ich meine, spätestens schon Shakespeare hat gesagt, es muss immer ein Hund dabei sein für das perfekte Theaterstück. Und ja, alles richtig gemacht, Far Cry.
Ja, also ich bin auch erstaunlich begeistert von Far Cry 5. Es macht nicht so große Sprünge, wie es jetzt Assassin's Creed Origins für die Serie verspricht. Aber allein durch das Setting und die Atmosphäre und diesem Kult da irgendwie hinterher zu jagen, diesen religiösen Fanatikern. Und wenn das spielerisch so solide ist wie die letzten Teile, dann habe ich da sehr viel Bock drauf, absolut.
Ja, man kann da übrigens auch schleichen. Das fand ich nämlich für mich persönlich ganz cool, dass man halt wirklich gesehen hat, wie der Charakter erstmal das Lager gescoutet hat und dann halt rumgeschlichen ist. Und dann hast du halt von oben den Sniperschuss gehört, der dann irgendeinen Gegner vor dir ausgeschaltet hat und so wie ich Far Cry schon immer gespielt habe und auch spielen möchte, das war genau die Art und Weise, die sie mir da gezeigt haben. Klar, später ist dann so ein bisschen Action ausgebrochen, weil man muss ja auch so ein bisschen plumpere Gemüter wie Micha auch abholen. Da muss ja immer Action sein und was explodieren und so, damit Micha auch auf seine Kosten kommt.
Leroy!
Genau. Deswegen,
ich bin mal gespannt, was so die Story betrifft. Also das war bei Far Cry Primal, hat mich das ja total dann irgendwie zurückgelassen, so viel Spaß das Gameplay auch machen kann, wurde es dann halt einfach irgendwann öde, weil ich finde, die Geschichte bei Primal hat mich halt so gar nicht gepackt. Also das hat ja zum Beispiel Horizon Zero Dawn gezeigt, wie man in so einem Setting irgendwie auch was Spannendes erzählen kann. Das hat Far Cry Primal nicht gemacht. Bei Far Cry 4 und 3 waren zumindest die Antagonisten halt spannend, auch wenn die Story an sich mit diesen Jugendlichen, die da irgendwie Partystimmung haben und so, war vom Potenzial her auch nicht ganz ausgeschöpft, finde ich. Waren ein paar interessante Charaktere dabei, aber so eine große, übergreifende, spannende Geschichte gab es ja nicht. Die haben schon hauptsächlich wegen des Gameplays dann funktioniert und hat mich dann aber irgendwann halt immer verloren, weil man dann ja doch immer wieder das Gleiche macht und dann hast du halt irgendwie 13 Camps ausgeräuchert und so viel Taschen genäht. Da bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt mit Far Cry 5 anders machen wollen, hoffentlich, weil ja das Setting und diese Rahmenhandlung durchaus mehr hergibt, was zu erzählen. Weißt du, wie ich meine? Also so politisch und Metakommentar. Also ich erhoffe mir, dass es so ein bisschen eher in die GTA 5-Richtung geht, dass dann halt auch so Gesellschaftskritik oder Kommentare zu diesem ganzen religiösen Fanatismus und sowas kommen.
Erstens das, und vielleicht ist sogar eine ganz gute Nachricht irgendwie so ein bisschen im Subtext versteckt, weil ich war sehr erleichtert, dass nicht irgendwie der Satz fiel, Far Cry 5 is the biggest Far Cry we've ever made oder irgendwie the biggest open world Ubisoft has ever created oder sowas, weil da hätte ich schon wieder mit den Augen gerollt. Ich fand es nämlich sehr cool, dass sie irgendwie gesagt haben, we created a dense world in the American Midwest oder irgendwie sowas. Und also dieses wirklich, ja klar, Verdichtung und man kann da viel mehr machen, hat viel mehr Möglichkeiten und es ist halt nicht nur die pure Größe, die es irgendwie ausmacht. Also was nützt mir die riesig große Welt, wie du richtig sagst, wenn ich dann halt trotzdem 15 Mal das gleiche Camp ausräumen muss. Ja. Und da hoffe ich halt einfach sehr, dass sie da einfach so ein bisschen auch gelernt haben aus den vergangenen Teilen, dass halt doch nicht einfach die pure Größe für Qualität steht, und sondern dass man da halt einfach ein bisschen mehr drauf achtet, dass man einfach vielleicht mehr Möglichkeiten hat, und dann ist es ja auch Qualität oder Spielumfang, ne? Und nicht immer nur dann pure Größe.
Guter Punkt, ja, den du bringst, dass sie eben nicht darauf bestehen, dass es immer größer wird, wie bei Wildlands halt zum Beispiel noch. Da war das ja durchaus Thema. Das größte, die größte Open World, die wir je gemacht haben, versuchen sie jetzt mit Far Cry 5 hoffentlich absichtlich nicht zu toppen. Ganz genau.
Gut, eine interessante Geschichte haben wir nämlich tatsächlich noch mit dem, zwei interessante Geschichten noch, aber die eine interessante ist, kannst du dich noch, kriegst du das noch zusammen, wie das war? In Watch Dogs 2 konnte man Ubisoft San Francisco hacken und konnte dort dann einen Trailer für ein Science-Fiction-Weltraumspiel anschauen, wo man nicht genau wusste, ob das echt ist oder ob das nur ein Gag in Watch Dogs 2 ist, so war es doch, ne?
Genau, das war ein Leak im Spiel, den man an eine so einen Fake Kotaku quasi verkaufen konnte. Und es war aber ein echter Spot, den Ubisoft wirklich auch mal produziert hatte. Das wurde dann aber eben auch gesagt, dass das Projekt auf Eis liegt. Und es war jetzt halt nicht so ganz klar, was stimmt davon, wie viel ist da wirklich Spiel mit den Medien von Ubisoft. Sagen die das nur so, um es dann auf der E3 zu zeigen? Oder ist es wirklich ein Projekt, was halt nicht mehr gebraucht wurde und deswegen für das Spiel verwendet wurde? Ja, hat es einen Grund, weil, warum du es ansprichst, weil so gezeigt wurde es jetzt ja nicht so in der Form direkt.
Ja, dieses Starlink Battle for Atlas kam doch und das war doch im Grunde das, oder?
Fand ich jetzt nicht so. Also zur Erklärung, Starlink Battle for Atlas ist ein neues Raumschiffspiel, deswegen glaube ich die Assoziation von dir dazu, ist ein Toys-to-Life-Spiel. Also dieses Genre bei dem, wie Lego Dimensions oder wie hießen die Skylanders und was gab's noch? Gab's da noch so einen Vertreter?
Disney Infinity.
Also Videospiele, die gleichzeitig eben auch den größten Umsatz damit machen, dass man kleine Spielzeugfiguren kauft, die dann mit dem Spiel interagieren. Wie bei Skylanders zum Beispiel stellt man die auf ein Portal und dann erscheinen die im Spiel. Und Starlink Battle for Atlas wird ein neuer Versuch von Ubisoft, solche Spielzeuge zu verkaufen. Mit einer sehr witzigen Idee. Ich weiß nicht, ob es spielerisch funktioniert, aber man baut sich Raumschiffe aus so zusammensteckbaren Modulen und Teilen, die dann wirklich auf dem, das kann man sich gar nicht vorstellen, die so wirklich auf dem Xbox oder Switch Controller oder PlayStation Controller so balanciert. Also da gibt's irgend so eine komische Halterung, auf der man dann die Schiffe zusammenbaut und die tauchen dann im Spiel auf. War relativ kurz, man hat noch nicht so ganz verstanden, wie das jetzt alles funktioniert. Kauft man sich die einzelnen Module dann? Was ist das für eine Art von Spiel? Ist das jetzt ein Weltraumshooter oder so ein 3D-Adventure? Das habe ich nicht so ganz raus verstanden, aber bin mal gespannt. Ist aber eher für Kinder, glaube ich, so. Also es wirkte sehr kindgerecht gemacht insgesamt.
Als der Trailer anfing, habe ich tatsächlich gedacht, oh, jetzt kommt Ubisoft und macht No Man's Sky endlich mal gut. Und als ich dann aber diese echten Raumschiffe gesehen habe, die dann auf den Controller gesteckt wurden, habe ich auch schon gleich die Toys for Life Nummer gesehen. Ich habe mich dann natürlich gefragt, ist man da vielleicht nicht 2, 3, 4, 5 Jahre zu spät? Ja. Also dieser ganz große Toys to Life Boom ist ja eigentlich irgendwie vorbei. Also selbst ein Skylanders hat mittlerweile irgendwie nicht Probleme, aber ist jetzt auch nicht mehr irgendwie der ganz große Knaller, und Disney Infinity, glaube ich, da kommt auch nichts mehr. Also das war mal eine Zeit lang echt ein Boom-Thema, aber kann man da jetzt doch die Leute bitte am Ofen vorlocken?
Ich glaube nicht. wenn das Spiel halt gut ist und dann vielleicht es auch schafft, nicht nur Kinder anzusprechen oder Jugendliche, sondern eben halt auch vielleicht so, ja, also wenn es jetzt eine Art No Man's Sky ist mit irgendwie coolen Raumschiffen, die man irgendwie baut und sich zusammensteckt, könnte das durchaus so eine groß genug Nische eröffnen von halt einer kleinen Gruppe Hardcore-Fans, die das dann irgendwie total geil finden. Muss man mal gucken, ob das Spiel halt auch funktioniert oder ob es nur durch die Spielzeuge funktioniert. Und wenn nur die Spielzeuge der Reiz sind, dann fehlt, glaube ich, die Lizenz. Also da haben einfach die Lego-Geschichten und auch die Amiibos als Pseudo-Toys for Life einfach eine ganz andere Präsenz im Laden als so No-Name-Raumschiffe, die einfach nur da so rumstehen. Also da muss ja wirklich das Spiel überzeugen, damit die Leute auch diese Hardware kaufen. Und das, da können wir aber noch schlecht zu was sagen, weil einfach nicht klar ist, was für eine Art von Spiel das wird.
Ja, ich glaube aber trotzdem, vielleicht kann das nochmal jemand in die Kommentare schreiben, dass das Spiel war, was damals irgendwie vermeintlich geleakt wurde und jetzt der Trailer. Also ich finde, ich hatte zumindest, als ich den Trailer gesehen habe, irgendwie dieses Gefühl, so das alles kommt ja irgendwie bekannt vor, das ist doch dieses Weltraumspiel. Und weil man sieht dann auch so hier so Generäle, die auf so einer Weltraumbrücke irgendwie reden, also wie man das irgendwie so von
okay, Battlestar Galactica kennt oder so. Kann man
ja nochmal vergleichen. Ja. Na gut, ja, da war's das. Kam nichts mehr Interessantes dann, oder?
Nee, tschüss, bis morgen. One more thing. Wahnsinn. Also da hatte ich wirklich Gänsehaut. Es kam dann ein Trailer, also ein sehr vorgerenderter Animationsfilm im Endeffekt schon. Und in dem Moment, wo man so griffige Schweinehände gesehen hat, haben wir schon fast die Tränen in die Augen geschossen. Und ich dachte nur so, nein, echt jetzt, endlich dieser Last Guardian Moment von Ubisoft, Beyond Good and Evil 2 wurde tatsächlich endlich offiziell gezeigt und vorgestellt und es ist tatsächlich noch existent. Also dieses Spiel von Michel Ancel findet tatsächlich eine Fortsetzung, wobei es keine Fortsetzung ist. Es nennt sich zwar Beyond Good and Evil 2, aber es ist ein Prequel. Also es spielt vor der Geburt von der Fotoreporterin Jade, die man aus dem Originalspiel kennt. Und ist auch vom Spiel eine komplett andere Geschichte. Also es wird kein Singleplayer 3D-Action-Adventure werden, sondern, das weiß man noch nicht so ganz genau, aber das, was ich bis jetzt rausgehört und erfahren habe, soll es sich um ein großes Shared-World-Multiplayer-Universum handeln, in dem man quasi Piraten spielt, mehr oder weniger, also Weltraumpiraten.
Mir war das ja sofort klar, dass das Beyond Good and Evil 2 ist, als ich Made by Ubisoft Montpellier gesehen habe, weil da ist halt nicht viel sonst. Das ist ein kleines Studio eben, die sonst eigentlich immer so Zulieferarbeiten machen. Und das ist eben aber auch die Heimat von Michel Ancel. Ich war dann aber im ersten Moment dann doch nicht mehr sicher, weil ich mir dachte, oh, da wird aber ganz schön viel geflucht in dem Trailer und da ist irgendwie, du hast so einen jamaikanischen Affen und da ist viel Slang und auch sicherlich Sprachebenen und Humorebenen drin, die, ich will jetzt nicht sagen, nicht kindgerecht sind, aber die sich möglicherweise Kinder nicht so erschließen. Und ich hatte das erste Beyond Good and Evil schon immer, jetzt nicht als kindisches Spiel oder so, aber schon immer so als kindgerechteres Spiel irgendwie abgespeichert. Deswegen war ich da doch überrascht, dass das so einen ganz anderen Ton anschlägt. Ging das dir nicht so?
Ja, auch der ganze Grafikstil und so, das sind ja Dimensionen dazwischen, zwischen dem Originalspiel und dem, was jetzt da gezeigt wurde. Ich meine, das war kein Gameplay, das ist mir klar, das war ein gerenderter Trailer. Aber ich denke schon, dass sie da einen erwachseneren Look und eine erwachsenere Sprache jetzt ansprechen wollen. Ich meine, das Spiel, auf das haben wir jetzt 15 Jahre gewartet. Ja. Von daher kannst du halt auch sagen, die 15-Jährigen sind jetzt die 30-Jährigen, die du damit ansprechen willst. Also ich glaube, dass auch die Zielgruppe mitgewachsen ist und Ubisoft sich klar ist, dass da sehr viel Nostalgie auch mitschwingt bei dem Spiel und man dann halt auch die Leute anspricht, die das vor 15 Jahren cool fanden. Von daher fände ich das nachvollziehbar, dass sie da jetzt ein so diese Sprache eintauchen.
Ja, also ich will jetzt da auch irgendwie nicht der Partypooper sein, ich gönne euch ja eure Freude, aber für mich war das dann irgendwie so, ja, nach dem Trailer, klar, geiler Redder-Trailer, aber was ist das überhaupt für ein Spiel? Also keiner, ich könnte nicht mal ein Genre sagen oder irgendwie ein Gameplay-Element, deswegen bin ich da jetzt aktuell noch so in so einer Lauerhaltung und sage, na gut, warte ich halt mal ab, liegt tatsächlich bei mir aber auch dran, dass ich das erste okay fand, aber irgendwie diesen ganz großen Hype irgendwie nicht so nachvollziehen kann, warum das bis heute als so ein krasses Kultspiel gilt und alle irgendwie ausflippen, wenn sie nur denn irgendwie hören, dass es eine Fortsetzung geben soll. Aber gut.
Naja, es ist halt Beyond Good and Evil. Also, wie gesagt, es ist halt so dieser Last Guardian-Moment, so nach dem Motto, ist das jetzt Vaporware oder gibt es das wirklich noch? Das wurde jetzt halt einfach gezeigt und allein das war schon Vorfreude genug und so Hype, dass es überhaupt existiert, aber ich finde, in Social Media und Co. hat man auch sofort gemerkt, dass die Enttäuschung danach auch bei vielen sofort da war, als klar wurde, das wird irgendwie ein MMO, es ist noch Jahrzehnte gefühlt weg, weil auch dann gesagt wurde, naja, es wird dann halt so ein Early Access Programm geben, das wird mit der Community zusammen entwickelt werden, also ich glaube vor, ganz ehrlich, vor 2020 wird das, glaube ich, nicht wirklich fertig werden, so wie es aussieht, weil man hat irgendwie kein Gameplay gesehen, es wurde nicht klar kommuniziert, was für eine Art von Spiel das jetzt wirklich sein soll. Was soll das jetzt bedeuten? Ich flieg da irgendwie als Weltraumpirat rum, kann andere Spieler treffen, ist es dann, also was wird es denn? Was wird da für eine Geschichte erzählt? Was hat das alles mit Beyond Good and Evil noch zu tun? Also da werden wir, glaube ich, die nächsten Jahre jetzt immer so tröpfchenweise mehr und mehr erfahren. Es soll anscheinend auch eine Gameplay-Demo hinter Closed Doors geben bei der E3. Vielleicht kommt da irgendwas bei rum und vielleicht werden wir auf der Gamescom vielleicht ein bisschen mehr dazu erfahren. Aber ich glaube, das ist noch weit hin und von daher schwierig zu beurteilen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber zumindest freue ich mich, dass es halt überhaupt existiert und dass Ubisoft an der Marke festhält. Und da schließt sich auch die Klammer vom Anfang. Dieses Authentische mit Tränen in den Augen war ja nicht nur bei den Fans zu sehen, sondern auch Michel Ancel, der halt selber total gerührt auf der Bühne stand, weil er endlich dieses Spiel zeigen konnte, weil er sich bedankt hat für die Treue. Ich meine, es ist ja auch recht untypisch, dass ein Studio so lange jemanden da auch machen lässt, weißt du, also überhaupt da zu Potte zu kommen und überhaupt noch an diesem Projekt festhält. Viele andere hätten es schon lange gecancelt und eingestampft. Und dann stand er auf der Bühne und hat die Reaktionen des Publikums gemerkt und konnte auch nicht mehr an sich halten und war total gerührt. Und das hat, finde ich, den Kreis ganz gut geschlossen und die Präsentation insgesamt dann auch sehr rund gemacht von Ubisoft.
Also ganz ehrlich, ich glaube, das Projekt war mehrfach auch schon eingestellt. Also ja, das war das wirklich so, dass das dann einfach wahrscheinlich erst vor 2 Jahren oder sowas wieder grünes Licht gegeben hat und gesagt hat so, alles klar, jetzt habt ihr irgendwie ein Konzept, an das wir auch glauben. Und jetzt ist auch quasi, wir merken, dass da die Leute heiß drauf sind und wir wollen das quasi dann auch, wie sagt man da, capitalisen, diesen Retro-Hype da. Aber ich glaube,
er musste wahrscheinlich einen Weg finden, dieses Spiel in ein für Ubisoft-Strategie passendes Games as a Service oder Live-Service irgendwie zu kriegen. Und danach klingt es jetzt ehrlich gesagt auch. So diese Liebe und diese Detailliebe zu den Charakteren, die hat man ja gemerkt. Also das ist eine wahnsinnig schöne Welt gewesen, in die ich auch eintauchen möchte. Und da jetzt ein Konzept aufzubauen innerhalb so einer Welt, die eben Beyond Good and Evil ausmacht, die aber dann halt auch über Jahre irgendwie gespielt werden kann, das wird jetzt die Herausforderung.
Ja, aber das war jetzt auch nicht wirklich neu, die Überraschung, dass jetzt Ubisoft zunehmend auf diese Verknüpfung von Welten online und so setzt, wo man die Leute möglichst lange mit den Spielen beschäftigen kann. Das haben sie nämlich selber so in ihrer Bilanzpressemitteilung beziehungsweise in ihrer Bilanz, da gibt es immer so Statement, Forward-Looking Statement from the CEO, wo halt so kommentiert, was die Unternehmensstrategie ist und da steht es wortwörtlich so drin, dass man halt in Zukunft mehr auf, es heißt nicht Games as a Service, sondern es heißt irgendwie, keine Ahnung, Service-Orientated Games Worlds oder irgendwie sowas, also wo es halt dann auch wirklich darum geht, dass du da immer eine Online-Komponente hast, was jetzt nicht heißt, dass du zwingend alles online spielen musst, aber ich finde, das hat man ja auch bei dem Skull and Bones gesehen, dass das jetzt eben nicht ein Singleplayer-Piratendings wird, sondern dass das schon auch immer irgendwie alles in so einer Shared World sein soll, damit man halt da möglichst viel Inhalt auch langfristig reinpressen kann und nicht halt nur so ein, was man halt einmal durchspielt. Ja, runde Sache insgesamt. Ich hätte tatsächlich mich noch gefreut, wenn es vielleicht mal zu großen Ubisoft-Marken wie Splinter Cell oder Prince of Persia oder so was Neues gegeben hätte. Oder ein neues Brothers in Arms, da warte ich ja auch immer sehnsüchtig drauf. Also ja, es war mir alles irgendwie zu bunt, alles so, Diversity, ole ole und so. Also ich habe mich da einfach als weißer Mann, der in Ruhe Arabern ins Gesicht schießen will, nicht abgeholt gesehen.
Oh Gott, bist du bescheuert. Ja, aber dafür hast du ja Far Cry und kannst religiösen Fanatikern.
Ja, aber da sind ja auch die Patriots die Bösen. Also es ist ein Graus. Nirgendwo ist man mehr willkommen in dieser Spielebranche. Ja. Nein, also Scherz beiseite, war trotzdem eine runde Sache und war auch irgendwie schön. Tatsächlich sieht man das aber ja zum Glück bei immer mehr Publishern, dass die auch einfach irgendwie Frauen auf die Bühne holen und halt quasi verschiedene Ethnien und auch verschiedene irgendwie Religionsgruppen und sowas. Also es wird alles inklusiver und es ist zum Glück nicht mehr diese White Dick Show, die es halt noch vor irgendwie 4-5 Jahren war. Und das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie Social Justice oder sowas, sondern das ist einfach die normale Welt, wie sie halt da draußen aussieht und wie die Branche auch aussieht und wie die Kundschaft auch aussieht. Also es ist vollkommen normal, dass sowas dann auch auf einer Bühne irgendwann sich repräsentiert.
Ja, und die das hat Ubisoft ja auch schon immer am besten hinbekommen, finde ich, von den ganzen Pressekonferenzen. Dieses Jahr gab es ja sowieso wenig Leute auf der Bühne. Ubisoft hat ja sehr klassisch wieder gemacht, mit Entwickler kommen auf die Bühne und zeigen ihr Spiel. Sony und Microsoft haben ja, da greifen wir jetzt ein bisschen vor, aber haben ja zum Beispiel immer nur, oder auch Bethesda, da kam halt einer auf die Bühne, dann gab's Trailer und dann tschüss. Also vor allem Bethesda und Sony haben ja sonst niemanden auf der Bühne gehabt, also eher wieder eine Abkehr von dieser, möglichst auch die Entwickler zeigen.
Ja, stimmt, das war eher Trailer-Show anstatt wirkliches Showprogramm, so ungefähr, ne?
Ja, aber da kommen wir vielleicht nochmal dazu.
Aber deswegen hatte auch irgendwie Ubisoft so ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen. Es fühlte sich irgendwie menschlicher an, weil ich mir halt bei so Trailern immer denke, naja, wenn ihr einfach irgendwie nur Trailer hintereinander zeigt, dann kann ich mir das ja auch so angucken. Dafür brauche ich jetzt keine Live-Show sehen, weil darum geht's ja eigentlich auch irgendwie so ein bisschen, dass man halt dann auch irgendwie mal so ein bisschen mehr drumherum sieht und halt nicht einfach nur einen Render-Trailer zu einem Spiel sieht. Ja.
Gut, also gut gemacht von Ubisoft. Schöne Sachen dabei, sehr viele Spiele dabei, auf die ich mich persönlich sehr freue. Auch wenn bei manchen noch nicht so ganz klar war, was es wird, aber es gab eben beides. Es gab so dieses Visionäre wie Beyond Good and Evil, was halt noch sehr weit weg ist, aber auch die konkreten Sachen wie Mario und Rabbids, wo man richtig Gameplay gesehen hat, oder eben auch so Andeutungen wie Transference, also auch VR ist durchaus noch spielt noch eine Rolle, also für jeden was dabei bei Ubisoft. Das kann man denen wirklich nicht vorwerfen.
Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen vielleicht nicht das Erklärte, aber doch zumindest das dahinterliegende Ziel von Ubisoft, dass die sich einfach immer so als, wir sind einfach der vielseitigste von diesen ganzen Publisher da draußen. Also klar, die anderen haben vielleicht ihre tollen Shooter-Marken und so, ihre erfolgreichen, und die anderen haben ihre Sportspiele und so, aber wir haben einfach von allem was, so nach dem Motto. Also egal welches Genre, egal welche Zielgruppe, egal welche Plattform, Ubisoft ist da, so ungefähr. Also das ist ja immer so ein bisschen, das sagen sie natürlich jetzt nicht so konkret, aber das ist natürlich immer so ein bisschen das Ziel, was sie halt erreichen wollen, dass sie halt auch sagen, hier, wir haben Switch und Zusammenarbeit mit Nintendo, aber wir haben auch die klassischen Shooter Spiele und auch hier was mit Wintersport und Lizenz und Autos und aber auch was für Mobile, und also so nach dem Motto, wir zeigen einfach, dass egal wo bei Ubisoft, so nach dem Motto, wirst du fündig.
Ja, und ein gutes Statement gegenüber der drohenden Vivendi-Übernahme. Also so souverän, wie Ubisoft da jetzt aufgetreten ist mit so einer Vielfalt an Marken, ich glaube, so was so Aktionäre und so angeht, dass sowas eher förderlich war, quasi Ubisoft teurer zu machen, was den Markenwert betrifft, hätte ja auch sein können, dass man irgendwie da total den Flop hinlegt und nichts zeigt und dann die Übernahme quasi günstiger wird. Also von daher haben sie da, glaube ich, hat man auch gemerkt, finde ich, dass sie da so wirklich selbstbewusst aufgetreten sind und deswegen wahrscheinlich auch, vermute ich, nicht Aisha Taylor als externe Moderatorin genommen haben, sondern wirklich aus eigener Kraft nur mit eigenen Entwicklern und so da zu arbeiten und wirklich den Chef auch auf die Bühne zu stellen und dann so zu zeigen auch, was man für tolle Deals einfädeln kann mit Miyamoto. Also ich finde, so aus der Perspektive war es sehr deutlich, warum die Show so war, wie sie war.
Ja, we are family. Es haben eigentlich nur noch die Dingstar-Kinder von Ubisoft-Mitarbeitern gefehlt, aber die hat ihn ja als Bethesda schon weggeschnappt. Und das
die Kinder, genau. Bethesda hat Ubisoft die Kinder weggenommen.
Die haben sich wahrscheinlich in letzter Sekunde gedacht, scheiße, jetzt haben die auch sowas gemacht. Dann müssen wir den Teil wieder aus dem Programm rausnehmen. Ja.
Sehr schön. Gut, das war unsere Besprechung der Ubisoft-Pressekonferenz im Rahmen unserer E3-Coverage. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, wenn ihr mal bei Patreon vorbeischaut, um unsere Arbeit hier zu unterstützen. patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr uns finanziell unterstützen. Und direkt als nächste Folge geht's dann weiter mit Sony. Und dann steht noch Nintendo aus. Also bleibt dran. Stay tuned. Bis morgen, beziehungsweise bis später. Tschüss.
Ja, ciao. Bleiben Sie uns gewogen, finde ich immer schön. Das ist sowas Schönes, so Fernsehdeutsch.
Das klingt so nach Lage der Nation.
Stimmt.
Tschüss.